Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen, und ich habe euch ein Wort Gottes mitgebracht aus dem Hebräerbrief. Aus dem 10. Kapitel, Verse 23 bis 25. Da heißt es: Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen oder zu ermuntern, indem wir das Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Weit diese Verse. Ja, der Brief an die Hebräer ist immer eine Herausforderung, weil dieser Brief neben dem Römerbrief eines der wichtigsten Lehrbriefe des Neuen Testamentes ist. Und der Hebräerbrief, ja, wenn man ein bisschen forscht, was heißt überhaupt Hebräer? Das waren anscheinend die Judenchristen, die sich versammelt haben. Und das Wort Hebräer kommt schon im Alten Testament vor. Interessanterweise Josef von Ägypten nannte sich der Hebräer. Die Frau des Potiphar, die ihn verführen wollte, sagte dann zu ihrem Mann: Der hebräische Sklave, den du mir gegeben hast. Da fällt erst einmal das Wort Hebräer, also Judenchristen. Und mit denen haben wir es hier zu tun. Und der Schreiber ist uns nicht bekannt. Es wird immer gerätselt, vielleicht ist es Paulus oder der. Aber eins steht fest: Der Schreiber hat ein ausgezeichnetes Griechisch geschrieben, ein klassisches Griechisch. Und wenn man so nachforscht und wo denn jetzt noch die Fragmente liegen, wahrscheinlich im Vatikan, fest verschlossen, hinter ganz großen Stahltüren, und also wahrscheinlich an die Judenchristen aus Italien in Palästina oder in Israel. Das weiß man nicht so genau. Und anscheinend ist der Brief verfasst so 70 nach Christus, noch vor der Verfolgung durch Nero und vor der Zerstörung des Tempels, denn davon wäre ja dann hier etwas die Rede. Und das Thema ist die Überlegenheit des christlichen Glaubens. Auch interessant. Und der Zweck des Briefes ist es, die Vortrefflichkeit des Sohnes Gottes herauszuarbeiten. Und kein anderer Brief macht das so deutlich wie der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist praktisch eine Auslegung des Alten Testamentes. Und gleich am ersten Kapitel beginnt, fällt er gleich wie die Tür ins Haus, nicht? Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er am Ende zu uns geredet im Sohn, den er auch zum Erben eingesetzt hat und so weiter. Das ist ganz interessant, wenn wir das so lesen. Also die Hebräerchristen, an denen ist der Brief gerichtet. Es gibt auch noch weitere Hinweise, der Clemensbrief um 95 nach Christus, der an die Korinther geschrieben wurde, ist, der aber nicht im biblischen Kanon enthalten ist, erwähnt auch die Hebräer. Und auch später der Hermas zitiert die Hebräer an die Korinther. Aber wie gesagt, das ist nur Tradition und Geschichte und ist nicht im biblischen Kanon festgehalten worden. Also halten wir fest, der Hebräerbrief zeigt uns in einzigartiger Weise die Größe der Person Jesu Christi. Und das soll uns heute Morgen mal beschäftigen. Wir werden staunen, wir müssen uns das so vorstellen: Auf dem Sockel steht Jesus und wir beleuchten und betrachten ihn von verschiedenen Seiten, wie ein Scheinwerfer ein Denkmal anleuchtet. Und dann werden wir staunen über das, was wir alles in Jesus haben. Der Hebräerbrief zeigt uns die volle Majestät und leuchtend hell die überstrahlende Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und er beginnt ja schon zu Anfang und sagt, den er gesetzt hat zur Rechten des Majestät in der Höhe, der umso viel besser ist als alle Engel. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten und ihm dienen. Er ist umso viel erhabener als die Alten des alten Bundes, wie Aaron und Mose und Elia und dergleichen. Also Jesus ist der Einzigartige vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wenn wir uns das mal so recht überlegen, was das heißt, der aus des Vaters Schoß ist, das ist bis heute noch nicht geklärt, was das für ein Geheimnis ist. Also mit dem Hebräerbrief stoßen wir fest in die Tiefe der Geheimnisse Gottes und seinen Heilspläne. Und das ist ganz interessant. Also die ganze Fülle der göttlichen Segnungen zeigt er uns für die Gläubigen. Und er schreibt auch, dieser Jesus ist der Urheber ewigen Heils. Nach der Ordnung Melchisedeks und so weiter. Und nach der alten Ordnung der Hohepriester und nach der neuen Ordnung der Priester Jesus Christus. Und er spricht von himmlischen Dingen. Wir sprechen ja meist von irdischen Dingen. Von unserer himmlischen Berufung, vom himmlischen Vaterland, vom himmlischen Jerusalem. Also unsere Blicke werden hoch erhoben nach oben. Weg von unseren Alltagssorgen. Von unserer Nabelschau. Nicht, wir sind ja so meist mit uns selbst so beschäftigt und, aber der Hebräerbrief reißt uns heraus, um dass wir nach oben blicken, nach den vielen Segnungen und Verheißungen, die uns durch Jesus geschenkt worden sind. Also, und warum ist Jesus so einzigartig, so, warum sitzt er zur Rechten Gottes? Jesaja sagt es so, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ist. Oder wir würden es sagen, weil er am Kreuz von Golgatha unsere Schuld gesühnt hat, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Dann heißt es ja im Philipperbrief, deshalb hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ich betone immer das Wort, hoch erhoben. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und verwendet sich für uns. In unaussprechlichen Seufzen. Er spricht für uns. Er kennt unser Versagen. Er weiß, wie sehr wir Menschen noch unter der Regie hier Satans auf der Erde leben. Unter den Verführungskünsten des Widersachers. Unsere Blicke werden also nach oben gelenkt, ja. Um hinzuschauen, so sagt es der Hebräerbrief, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen immer, wie wir heute Morgen auch schon so schön gesungen haben, auf Jesus blicken und nicht auf andere Umstände und auf andere Dinge. Wir müssen das lernen, das ist auch, wir müssen an uns selbst arbeiten, müssen unseren inneren Widerstände überwinden. Der Hebräerbrief also, da können wir himmlische Luft atmen. Er ist Jesus durch die Himmel gegangen. Johannes 14 heißt es, Jesus ist, geht uns voran und bereitet uns die himmlischen Wohnungen. Johannes 14. Und Jesus sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und hier der Hebräerbrief schließt er an. Also er ist vorangegangen in den himmlischen Wohnungen und wir dürfen jetzt als Christen hinzutreten zum Thron der Gnade. Ist auch wieder so eine Herausforderung. Was heißt das? Das kennen wir ja gar nicht, ne? Thron der Gnade. Wir haben durch das Blut Jesu Christi Zugang zu Gott direkt. Als Jesus gestorben war am Kreuz, da hieß es, da riss der Vorhang des Tempels mitten entzwei, von oben nach unten. Also Gott hat ihn zerrissen. Jetzt ist der Zugang frei durch das Blut Jesu Christi. Wir können also zu Jesus kommen. Wir haben zu ihm Zugang. Dann spricht der Hebräerbrief noch von der lebendigen Hoffnung, die vor uns liegt. Es ist keine vage Vermutung, dass wir einmal bei Jesus sein werden. Es ist eine lebendige Hoffnung. Und Petrus unterstreicht das ja in seinen Briefen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das haben wir schriftlich. Wir werden einmal sehen, wie er ist. Das ist das Schöne. Das haben wir schriftlich. Jesus ist also unsere lebendige Hoffnung. Und er schreibt dann in Kapitel 6, Hebräer 6, er ist der Ankerplatz unserer Seelen. Also unser Ankerplatz ist nicht unten in der Tiefe, wie beim Schiffsanker, der in der Tiefe sich festmacht, sondern unser Anker ist im Himmel, da wo Jesus ist. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, welche unendlichen Segnungen und Verheißungen wir durch Jesus Christus haben. Ich will das mal in einem Beispiel mal deutlich machen. Ich habe das vielleicht hier schon mal erzählt, dann bitte ich um Verzeihung, aber vielleicht wissen es einige nicht. Ich hatte mich als junger Mann mal beworben bei Henkel in Düsseldorf. Das war so in den 60er, 70er Jahren und als Nachwuchsreisender. Und dann wurde ich auch eingeladen in Düsseldorf in der Hauptzentrale. Und ich bin dann die Stufen reingegangen zu der Hauptzentrale und dann gehe ich durch die Tür und war erstmal erschlagen. Ich dachte, ich bin ein Palast. Da war oben eine Glaskuppel, ja, wie in einem Palast. Und unten waren große Blumenrabatte und Wasserspiele. Und ich habe gedacht, wo bin ich hier? Ich bin in einem Palast von einem Sultan oder von einem König. Also, das ist ja, ich war erstmal erschlagen. Das hat sich bei mir so eingeprägt. Und dann wurde ich freundlich angesprochen, ob ich einen Termin habe. Ja, hier bei dem Herrn sowieso, Personalleiter, ja. Und dann habe ich mich vorgestellt und dann hat der Personalleiter mir erzählt, also wissen Sie, die Firma Henkel ist also im Markt sehr gut aufgestellt, nicht nur mit Waschmittel und in der Fettchemie, sondern auch mit Kosmetik und mit dies und das. Und also wir operieren weltweit, wir haben den Umsatz und was wir alles haben durch Henkel. Ja, es gibt sogar drüben in Düsseldorf, Nähe Lohhausen, eine Henkel-Siedlung. Da sind viele Beschäftigte, die haben Eigentum, ein eigenes Haus. Und wenn sie bei Henkel sind, dann haben sie eine Altersversorgung. Also sie sind, wenn man so will, das Rundum-Glücklich-Paket. Und sie sind nicht nur irgendwo ein kleines Rädchen im Unternehmen. Nein, sie sind eine Persönlichkeit. Nicht? Wenn du da anfängst, du bist ein wichtiger Mitarbeiter. Du wirst registriert. Und alle Beförderungen, alle Möglichkeiten stehen dir offen. Einem großen Unternehmen. Haben ein großes Restaurant noch dabei und die Mitarbeiter alle in Weiß laufen herum. Und also, es war sehr beeindruckend. Da habe ich so gedacht, wie wird das im Himmel sein? Wenn wir all die Segnungen lesen, die wir haben. Und wenn wir dann Jesus sehen und wenn wir dann durch, wie Jesus durch die Himmel immer in der Mehrzahl gegangen ist, dann kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Dann werden wir auch sagen müssen, es ist nicht ähnlich so wie die Königin von Saba, als sie mit Salomo gesprochen hat. Der Mann ist so weise, es ist nicht annähernd so, wie man mir beschrieben hat. Er ist viel größer, viel weiser als alle Menschen auf dem Erdkreis. Also, wir sind also durch Jesus Christus versöhnte, errettete, begnadigte, befreite, gesegnete, bewahrte Menschen in Christus. Und Paulus sagt im Epheserbrief, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist auch wieder so eine Herausforderung für uns. Was heißt das vor Grundlegung der Welt? Wo war denn die Grundlegung der Welt? Sind die Wissenschaftler dran, nicht, und schießen Raketen über irgendwo hin, um in dem Gestein nachzuforschen. Wie alt ist denn das Universum oder die Erde und wo begann denn das Leben wissenschaftlich? Und sie werden nie eine richtige Antwort bekommen, weil es eine geistliche Antwort gibt. Also Gott hat die Erde geschaffen und alles, was darin ist, so zeigt uns das die Bibel. Also wir sind von ihm Gesegnete, Begnadigte, Erwählte vor Grundlegung der Welt. Und hier und heute erleben wir natürlich uns selbst als Menschen, die zerbrechlich sind, die krank werden, die alt werden, nicht? Und mit all den Alltagssorgen oft belastet. Deshalb ist es wichtig, und das will auch der Schreiber des Hebräerbriefes, ich sage mal, das ist der Heilige Geist, der uns diesen Brief, kostbaren Brief hinterlassen hat, unseren Blick erhoben zu Jesus, den Anfänger und Vollender. Wir dürfen hinzutreten, wir sind kostbar in den Augen Gottes, weil wir teuer erkauft sind durch das Blut Jesu Christi. Der Vater im Himmel schaut liebevoll zu dir und erkennt dich. Er kennt dich beim Namen, ganz persönlich. Du bist kein nummernloses Rad im Getriebe der Himmelswelt, sondern wie in dem Beispiel von Henkel, bist ein wichtiger Mitarbeiter Gottes. Warum? Damit wir uns bewegen zu seinem Zeugnis hin. Und der Hebräerbrief weist uns aber auch darauf hin, dass wir etwas tun können. Und was sollen wir tun? In dem verlesenen Vers 23 heißt es hier in der Elberfelder, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist, der die Verheißung gegeben hat. Ich bin da hängen geblieben, muss ich euch gestehen, an dem Wort unwandelbar. Es ist ja eigentlich alles wandelbar. Wir sind ja auch nicht mehr in der Synagoge hier, wir sind hier. Alles ist wandelbar. In den 70er Jahren sind die Leute noch rumgelaufen und hatten alle einen Hut auf. Wenn man sich alte Filme ansieht, nicht alte Videofilme von Gelsenkirchen auf der Bahnhofstraße, alle holen einen Hut auf. Und die jungen Leute, die ins Tanzlokal gingen oder in eine Disco, ich weiß nicht, ob es die damals schon gab, hatten alle eine Krawatte um. Ja, das ist alles wandelbar. Aber hier ist von unwandelbaren Dingen, die wir festhalten sollen. Warum? Weil alles hier im Fluss ist. Gestern war Gas noch umweltfreundlich. Da macht die Regierung so einen Schnipp und jetzt ist Gas nicht mehr umweltfreundlich. Komisch. Ja, also, die weltliche Zeit ist alles wandelbar. Mode ist wandelbar, alles soll neu sein und die Regierung verabschiedet ein Gesetz nach dem anderen. Und dann, wenn man sich die Gesetze mal besieht, viele Gesetze sind eigentlich überflüssig. Sie wollen eben den Bürger in vielen Dingen nur gängeln. Also, Familie möchte man am liebsten abschaffen, nicht? Familie ist da, wo Kinder sind, sagt da mal jemand, nicht? Also auch da, wo vielleicht 2, 3 Männer dann Kinder adoptieren, da ist auch Familie. Nein, das ist nicht Familie. Familie ist da, wo Vater, Mutter und Kind ist oder Kinder sind. Das ist Familie. Also, wir merken, alles ist wandelbar, alles ist veränderbar und Leihmutterschaft ist hier verboten in Deutschland. In Dänemark ist es erlaubt. Aber man arbeitet daran, dass das hier auch erlaubt wird. Eigentlich ein Unding. Aber es ist modern und man will das hier auch einführen. Und dann ist natürlich auch geplant, natürlich das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, nicht? Wo dann einmal im Jahr kann man dann sein Geschlecht ändern am Standesamt, nicht? Nur wenn Krieg ist, hat man gleich dabei gesagt, dann gilt das nicht mehr. Dann müssen alle, die Männer sind, müssen dann im Krieg. Also viel Unsinn und viel Quatsch mit dahinter. Dahinter steht die Absicht des Teufels, des Widersachers, natürlich alles, was christlich ist, jetzt noch in den Gesetzen und auch im Grundgesetz, möglichst herauszunehmen. Und der Teufel kommt ja nicht und sagt, oh, ich will euch jetzt ärgern, ich komme mit schlechten Gesetzen. Er sagt, wir machen alles besser, umweltfreundlicher, nachhaltiger. Nicht? Es ist auch viel schöner und auch gerechter. Es ist geschlechtergerecht. Nicht? Die evangelische Kirche hat ja vor langer Zeit mal eine Bibel herausgebracht in gerechter Sprache. Muss man sich mal reinziehen. Also unter den Denkmantel des Besseren wird das Schlechtere eingeführt. Natürlich, der Teufel arbeitet daran, das letzte Christliche noch in unseren Gesetzgebungsverfahren auszurollen. Immer natürlich in der guten Absicht. Er will uns von den Dingen ablenken, ja. Und hier ist von unwandelbaren Dingen. Was sind denn unwandelbar? Unwandelbar ist der Glaube, dass Jesus der Christus ist, der unsere Sündenschuld am Kreuz gesühnt hat, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes ist. Unser persönlicher Heiland, dein persönlicher Heiland, das ist unwandelbar. Das kann man auch nicht relativieren und sagen, na ja, also klar, Jesus ist schon wichtig, ne? Wie im Islam, ne? Da war ja, ist Jesus ein Prophet? Ja, ja, Jesus ist ein Prophet, ne? Gut. Und auch bei einigen anderen Glaubensgemeinschaften, da ist Jesus auch ganz wichtig, aber ich hatte mal ein Buch bekommen von den Zeugen Jehovas, auf den großen Lehrer hören. Das habe ich gelesen, habe ich gedacht, was da drin steht, ist ja eigentlich gut. Das ist wirklich, die Evangelien, alles prima, aber irgendwas ist da nicht richtig. Da habe ich es nochmal gelesen, ach, da fiel mir auf. Da steht nie, Jesus ist der Sohn Gottes, der für unsere Sündenschuld am Kreuz gestorben ist und der uns den Himmel erschlossen hat, durch den wir jetzt Frieden mit Gott haben. Das steht nicht da drin. Also der Abschnitt, den wir gelesen haben, von Unwandelbarkeit, wird eingeleitet von den Vers 19. Ich will das auch nochmal erwähnen. Da heißt es, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Christi Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg. Auch wieder so ein verschachtelter Satz. So spricht man ja heute gar nicht mehr, ja? Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, durch Jesus haben wir Freimütigkeit. Das heißt, wir haben Zugang zu Gott ohne schlechtes Gewissen. Wir müssen nicht wie damals in Israel viele Lämmer opfern und Stier opfern und wie der hohe Priester dann einmal im Jahr mit dem Blut von den Opfertieren, dann durfte er nach umfangreichen Reinigungen, Waschungen und so weiter ein hohes priesterliches Gewand annehmen und dann durfte er vor der Bundeslade erscheinen und diese Bundeslade, die Schechina von oben mit dem Blut besprengen. Das alles ist nicht mehr, der Vorhang ist nicht mehr. Wir haben durch das Blut Jesu Christi Zugang, Freimütigkeit. Wir sind Kinder Gottes. Nicht adoptiert, Kinder Gottes. Kinder des lebendigen Gottes. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir dürfen uns nicht durch den Alltags- und den Alltagsproblemen und Sorgen herunterziehen lassen. Wir müssen es ermutigen. Und die Gemeinde, wo wir uns versammeln, deshalb schreibt er das ja auch, dass wir das Zusammenkommen nicht versäumen. Manche Christen sagen sich, auch wenn ich alle 2-3 Wochen mal zur Gemeinde gehe, das reicht. Wisst ihr, Benjamin Britten sagte einmal, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, fällt man zurück. Wenn du eine Woche keine Bibel liest, dann fällst du schon gewaltig zurück. Wenn du eine Woche auch in eine Schule gehst und eine Woche nichts getan hast, fällst du zurück. Wir müssen uns gegen uns selbst kämpfen, gegen unsere eigene Bequemlichkeit. Und wir haben hier heute alles, so viel Ablenkung. Wir haben über 50 Fernsehprogramme, wir haben Handy, WhatsApp und E-Mails und was nicht alle. Und wir sind so beschäftigt. Ach, wir haben WhatsApp-Gruppen und E-Mail-Gruppen und was nicht alle, Internet-Gruppen und wie heißt das alles? Also das ist... Alles will uns in Beschlag nehmen. Und alles ist Lebenszeit. Was wir da vergeuden, nicht, ist weg. Also müssen wir uns konzentrieren auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist meine und deine Beziehung zu Jesus. Das ist das Wesentliche. Und die alle Beziehung muss gepflegt werden. Kennst du deinen Kontostand? Ich meine deinen geistlichen Kontostand, nicht deinen Kontostand, materiellen Kontostand. Deinen geistlichen Kontostand. Weißt du, dass du ein gewaltiges Vermögen im Himmel hast? Wir haben ja so die Buchführung, nicht? Soll und Haben. Ne? Und das Haben ist die Habenseite, die Guthabenseite. Und da haben wir zum Beispiel in der Himmelswelt ein großes, gewaltiges Vermögen, was aufbewahrt ist für euch. So sagt es Paulus im Epheserbrief. Für euch. Und dort wird es keine Motten, kein Rost und nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Diese Segnungen, diese Verheißungen liegen im Himmel für dich bereit. Das ist dein Kontostand. Immer im Plus. Und Jesus will uns auch jetzt schon umgestalten in seinem Bild. Wir sollen, wie es André sagte, wir sollen ihm ähnlich werden. Wir werden ihm nicht ganz ähnlich, nein. Aber ein bisschen ähnlich werden. In unserem Wesen will er uns verändern. Wenn du aufbrausend bist, sollst du nicht mehr so aufbrausend sein. Rechthaberisch, man muss auch der andere Meinung gelten lassen. Und wir haben so manche Eigenschaften, ich auch, die werden abgeschliffen. Oft auch in der Ehe werden die abgeschliffen, ganz klar, natürlich. Dafür ist der Ehepartner da, um den dann auch zu korrigieren. Ja, aber in dem Bewusstsein, dass diese hohen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt aufbewahrt sind für uns und Gott uns schon hier segnet. In diesem Bewusstsein der unermesslichen tiefen Segnung soll uns das ja wohin führen? Zum Staunen über das, was wir in Jesus Christus alles haben. Wie er uns liebt, ganz persönlich, wie er unser Leben führt, dein Leben führt. Dein Leben wird nicht geführt von einem Schicksal, blinden Schicksal. Alles, was dir in dem Weg stellt, stellt Gott in deinem Weg. Manches ist eine Herausforderung. Manches möchten wir auch, ich sag mal, gar nicht haben. Aber es ist seine Bestimmung. Und daran müssen wir reifen und sollen uns verändern lassen. Ja, Satan ist auf dem Plan und will uns geistlich schwächen. Und wir müssen kämpfen. Paulus spricht an Timotheus von dem guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Kampf. Wir saßen mein Winterswick im Café, meine Frau und ich, und ja, und da war das gerade ganz neu, Ehe für alle, und da sagte eine Frau im Nachbarschaft, ja, sollen sie doch. Ehe für alle, ist doch gut. Natürlich kann man sagen, gleichgültig, gibt mir ja nichts, berührt mich nicht. Nein, aber das sind christliche und ethische Werte, moralische Werte, die untergraben werden. Wenn das Fundament untergraben wird, ihr Lieben, dann bricht das Haus eines Tages zusammen. Dann kann das noch so eine schöne Fassade haben. Nein, das sind Werte, die wir festhalten müssen. Also, es ist nicht egal. Wir müssen gegen den Strom schwimmen. Ich habe auch schon mal gefragt, haben wir schon mal Leserbriefe geschrieben und da mal unseren christlichen Standpunkt mal dargestellt? Oder auf Facebook oder Twitter, wenn wir da Zugang haben, mal gesagt, nein, das ist nicht so, ich widerspreche. Mein, das Heil ist nur in Jesus Christus. Oh, da kriegst du Widerspruch. Ob du nur noch ganz bei Trost bist, ist das schon nett ausgedrückt, nicht? Ja, ganz altmodisch, ja, ja. Also, wir sind ja nur Moderne, nicht? Der Mensch von heute will ja vertraut auf sich selbst. Ich habe es so gemerkt, wie die Regierung vereidigt wurde. Mal gucken, wer dann sagt, so wahr mir Gott helfe. Das waren nur einige wenige. Da habe ich so gedacht, guck mal, die anderen vertrauen auf sich selbst. Und das ist eine schwere Bürde, ein Minister zu sein, politische Verantwortung zu tragen. Das können wir nur für beten. Nicht? Und gerade auch innerhalb der Regierung und Parteien, da gibt es ja so viel Gezänk. Es gibt ja diese Abstufung, nicht? Feind, Todfeind, die höchste Stufe ist Parteifreund. Ja, soweit ist das. Also, ich habe mich auch mal beschwert bei der Bundesregierung, habe sogar einen Minister angeschrieben, einen Wirtschaftsminister angeschrieben. Und mir gab man dann einen Tipp und sagte, du musst nicht schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium, du musst schreiben an Herrn, damals war das der Müller, Wirtschaftsminister Müller von der FDP, an Herrn sowieso Müller im Bundeswirtschaftsministerium. Und eines Tages geht das Telefon, meine Frau sagt, du Jürgen, ich war gerade im Keller, da ist der Müller dran. Ich denke, das ist der Nachbar Müller. Ich sage ganz laut, was will der denn? Der redet auch manchmal viel, wenn der Tag lang ist. Und dann gehe ich ans Telefon, ja, sage ich, Müller, was ist los? Ja, Sie haben mir doch geschrieben. Ach, das will mal, ist Bundeswirtschaft. Ach, ja, Entschuldigung, sage ich, ja, ja. Ja, er hatte mich angerufen, ja, Sie haben mir doch geschrieben wegen dem hohen Strompreisen und so weiter und haben dagegen protestiert, ja, und hat er mir dann einen kleinen Vortrag gehalten am Telefon und dann, ja, ob er das jetzt zufriedenstellend wird oder ob er das mir doch mal schriftlich geben sollte. Nee, sage ich, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich aufgelegt, Mann, sage ich, also damit habe ich also wirklich nicht gerechnet. Ja, so kann es vorkommen. Also, unsere Stimme wird gehört. Wir müssen uns nur artikulieren. Und als Christen haben wir auch die Pflicht, uns zu artikulieren und zu sagen, nein, es ist nicht so. Ich sehe das anders. Familie ist da, wo Vater, Mutter und Kind ist. Und nicht anders. Und da können die noch so viel erzählen und noch so viel sagen in den Medien. Das ist nicht so. Ich glaube, dass Jesus Christus in allem der Herr ist. Also, ich fasse mal zusammen. In Jesus Christus ist uns der ewige Reichtum erschlossen. Wir haben nicht nur ein Vollmaß von Segnungen, wir haben ein Übermaß von Segnungen durch Jesus Christus. Und wir sollen nicht wegschauen auf unsere eigenen Probleme, sondern wollen unsere Probleme, unsere Nöte und Sorgen zum Gebet machen und ihm bringen, wie Hiskia, den Brief, den dann der feindliche Hauptmann, der Rabschake, ihm geschrieben hat, gedroht hat, ein Drohbrief. Und hat ihn diesen Brief genommen, im Tempel gebracht, vor dem Herrn gelegt. Leg deine Sorgen, deine Nöte, deine Probleme vor dem Herrn. Und dann denk dran, du kannst auch Gott anrufen, weißt du ja. Er hat ja die Telefonnummer 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wunderbar. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann sollen wir anhalten im Gebet. Ausharren haben wir nötig. Ja, das ist uns wichtig. Also wir dürfen als Christen auch Orientierung geben. Man schaut auf dich, wie du dich bewegst, wo du sonntags hinfährst. Und wenn du vielleicht in eine Gebetsstunde fährst, die Leute sehen das. Meine Nachbarin sagte zu mir, als Ursel nicht mit konnte wegen Krankheit, hör mal, was ist mit der Ursel, die ist ja nicht mitgefahren. Ah, die sitzt da in der Küche und guckt da. Ja, ja, Leute sind neugierig, ja. Ja, also wir dürfen hinschauen auf Jesus. Und jetzt zu der Situation der Hebräer ganz kurz noch. Die Hebräer-Christen waren an einem Punkt angelangt, wo sie ihren Glauben an Jesus aufgeben wollten oder die Gefahr bestand. Sie hatten so viel Leidensdruck, sie hatten so viel Verfolgung erduldet. Und jetzt war so, wie man sagt, der Kipppunkt. Ne? Da ist der Kipppunkt und da sagt denn der Schreiber des Hebräerbriefes hier, sagt, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Werft sie nicht weg. Beschwört sie richtig. Werft eure Zuversicht nicht weg. Wir können auch mal aufgrund von schlechten Nachrichten, Krankheit, Leiden, Ungerechtigkeiten so richtig einen Burnout haben, wo wir sagen, hat doch alles keinen Zweck. Der Glaube, Jesus, ja, ist das denn alles richtig und echt? Und da sagt er, nicht, werft eure Zuversicht nicht weg. Ihr habt eine große Belohnung, schaut auf die Belohnung. Gott sagt nicht am Ende, herzlichen Dank, dass du mir treu gedient hast als Diener. Nein, eine Belohnung. Im Lukas-Evangelium 19,17 sagt er, ei, du treuer und guter Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, gehe ein zu der Freude deines Herrn. Das ist die Belohnung. So großzügig ist Jesus. Im 1. Korintherbrief, in Kapitel 15, sagt Paulus, ja, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott macht uns durch Jesus zu Teilhabern des Sieges Jesu. Muss man uns hier mal vorstellen. Haben wir nichts getan. Durch den Glauben. Der Glaube ist die Wasserleitung, durch den die Gnade fließen kann. Also der Glaube ist notwendig. Wenn da kein Glaube ist, kann auch nichts fließen. Ja, wissen wir auch. Keine Wasserleitung haben, kann auch kein Wasser fließen. Also der Glaube ist notwendig. Also kommen wir zum Schluss. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Später im 11. Kapitel zeigt er dann noch die ganzen Glaubenshelden. Ich will das nicht vorgreifen, aber das ist auch sehr schön zu lesen, nicht? Die ganzen Glaubenshelden werden da aufgereiht im Alten Testament, nicht? Wie alles überwunden haben, wo Menschen wirklich ihr Leben gelassen haben, nicht? Und sie haben noch nicht die Belohnung empfangen, weil Gott für uns etwas Besseres aufbewahrt ist. Also. Wir haben ein Meer von Segnungen. Gib nicht auf. Werf deine Zuversicht nicht weg. Lass dich neu ermutigen und ermuntern. Wenn du Mitchristen siehst, die lange nicht mehr gekommen sind, ermutige sie. Ich sage dann, Mensch, Erika, ich habe dich lange nicht gesehen. Ich habe dich vermisst. Wir haben einen schönen Gottesdienst gehabt. War wunderbar. Eine gute Gemeinschaft. Es hat uns alles wieder Auftrieb gegeben im Glauben. Wir sind ermutigt worden. Wir können wieder zuversichtlich in den Alltag gehen. Dazu ist das Wort Gottes da. Der Jesus will uns ermutigen. Und dann ein ganzer Blick ganz weit vorne. Im neuen Reich Gottes sucht der Herr auch dann die Bewährten, die ausgehalten haben. Wie war das auf dem Berg der Verklärung? Da erschien Jesus, Elia und Mose. Und sie unterhielten sich mit ihm über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Himmlische Berater, Bewährte, die sucht der Herr. Ist doch gut, wenn du als Bewährte oder als Bewährter in das Reich Gottes eingeht. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du hinschaust auf Jesus und dass du festhältst an der Gnade, festhältst an dem Zeugnis und dass wir uns stark machen in Jesus Christus, unserem Herrn.